ARD.
Kirgisistan ist ein wahnsinnig schönes Land und da hast du so grüne Ebenen, also wie wenn jemand so eine grüne Samtdecke übers Land gelegt hätte. Fettschwanzschaf gibt es in Kirgisistan. Das ist ein Schaf, das hat einen ganz dicken Popo. Der wackelt beim Gehen. Da ist ganz viel Fett dran. Und das isst man morgens roh und das schmeckst du bis nachmittags. Und dann kriegt man traditionell als allererstes einen großen Becher mit vergorener Stutenmilch. Die schmeckt wie Milch mit Bier gemischt. Also wie so ein Milch-Bier-Shake. Du hast an diesem wunderbaren Ort überhaupt keinen Handyempfang, kein fließendes Wasser, kein Strom und es ist absolut herrlich. Und da hat mich Guldana hingebracht, wahrscheinlich auch, damit ich nicht flüchten kann. Und dort hat sie für mich einen Schwiegertochter-Selbstversuch organisiert.
Was muss man können, um eine gute kirgisische Schwiegertochter zu sein? Wie isst man Fettschwanzschaf, ohne sich danach übergeben zu müssen? Und was hat es auf sich mit dem heiligen Berg in der Stadt Osch? Antworten darauf und auf ganz viele andere Fragen, auf die ihr wahrscheinlich nicht mal im Traum kommen würdet, gibt's heute von Julia Finkernagel. Ich bin Nikolas Golsch, verantwortlich für alle ungläubigen Nachfragen und dummen Zwischenrufe in diesem MDR-Podcast, der in der ARD-Audiothek zu Hause ist. Wir sind also wieder ostwärts unterwegs, auf Reisen zwischen Fernweh und Fettnäpfchen. Hallo Julia.
Salamatzispe.
Salamatzispe?
Salamatzispe. Ist das krass? Das heißt guten Tag auf Kirgisisch.
Das ist, glaube ich, das komplizierteste Begrüßungsritual sozusagen, was du mir bisher zugetraut hast.
Ja, und
in dieser
weißt du es noch?
Nee.
Siehst du? So schnell geht das. Also ich bin mega stolz, dass ich mir es gemerkt habe.
Sag's
nochmal für dich. Salamatzispe.
Salamatzispe.
Ob das jetzt so ausgesprochen wird? Salamatzispe. Doch, doch.
Aber es klingt sehr kompetent.
Ja.
So, was ist das in Kirgisistan eigentlich für ein Ding mit der Schwiegertochter? Warum ist das so wichtig offenbar im Land?
Also das ist eine total krasse Nummer. Die Schwiegertochter in Kirgisistan ist so ein kleines bisschen das Aschenputtel. Ich war ja nicht alleine unterwegs. Ich habe ja immer einen einheimischen Gastgeber oder eine Gastgeberin. Und in diesem Fall hatte ich zum ersten Mal in der Ostwärtsgeschichte bei Dreharbeiten eine weibliche Gastgeberin, Guldana aus Bischkek. Also die ist auch verheiratet, das heißt, sie ist selber Schwiegertochter. Und die hat mir erzählt, ja, dass die Schwiegertochter ganz bestimmte Aufgaben hat. Und das ist so, dass wenn du in eine Familie einheiratest, du ab sofort nicht mehr so viel selbst bestimmen darfst.
Die meisten verheirateten Frauen, die tragen Kopftücher. Normalerweise eine kirgisische Schwiegermutter, die bestimmt, wie ihre Schwiegertochter aussieht. Ob sie ein Kopftuch tragen muss oder nicht. Ob sie nur Kleider, also lange Kleider trägt oder auch Hosen tragen darf.
Ja.
Und ja, das bestimmt sie alles. Ja?
Und das befolgt man auch.
Ja.
Ist das nicht krass?
Ich trage, was ich will, weil meine Schwiegereltern sind sehr, sehr modern.
Ach, die bestimmen das?
Genau.
Ja, also Guldana hat Glück gehabt sozusagen, also wenn man das überhaupt bewerten will. Guldana lebt in der Stadt, in Bischkek, in der kirgisischen Hauptstadt und sie sagt, ihre Schwiegereltern sind modern, sie selber ist auch sehr modern, sie hat jetzt kein Kopftuch getragen, sie hatte ab und zu mal eine Schirmmütze auf.
Das heißt, ihr sieht man das gar nicht an, also sie kleidet sich völlig normal, wie sie will halt.
Ja, ganz normal, wie sie will, trägt auch Hosen, trägt auch Sonnentop, also jetzt nicht Schultern bedeckt oder so. Und wir waren in Bischkek auf dem großen Markt unterwegs und haben dort so aufgestapelte Matten gesehen. Und die Matten, das sind quasi die Betten. Die werden abends ausgerollt. Da schlafen alle auf dem Fußboden. Und dann werden die morgens aufgestapelt, Schrank hoch. Und da sagte sie, daran kann man schon sehen, ob es eine gute Schwiegertochter ist oder nicht. Und ich dachte, wieso? Okay. Was hat denn das jetzt mit der Schwiegertochter zu tun? Und so kamen wir drauf.
Also ob die ordentlich gestapelt sind oder nicht?
Genau. Und da sagte sie eben, also die Schwiegertochter, du heiratest ein und du ziehst zur Familie des Mannes, der auch noch bei seinen Eltern wohnt. Und dann bist du fortan dort für den Haushalt, die Küche und alles zuständig. Und das ist jetzt in der Hauptstadt natürlich nicht mehr so, also in Guldanas Familie ist es nicht mehr so, aber wenn du auf dem Land bist, wenn du noch nomadisch lebst, wenn du eine Sommerjurte hast, dann wird das noch so gelebt. Und das fand ich total faszinierend.
Ja. Und hast du auch eine echte Schwiegertochter getroffen?
Ich habe dann eine getroffen, genau. Also ich habe Guldana gelöchert. Ich habe dann auch erstmal gesagt, ich möchte auch so ein Kopftuch haben. Das muss man auch sich sehr schön vorstellen. Kirgisistan, also schon auf diesem Markt, das war so ein Vorgeschmack, da ist alles bunt. Alle Kleider, alle Kopftücher, die die Frauen tragen und auch die, die lange Kleider tragen, das ist immer bunt, bunt gemustert. In den Kopftüchern sind so glitzernde Fäden drin und so ein Kopftuch wird nicht wie bei uns getragen. Ist ja ein muslimisch geprägtes Land, sind sehr viele Sunniten. Die Kopftücher werden jetzt nicht unterm Kinn gebunden, sondern die werden so über die Ohren und dann in den Nacken geschlagen und dann hinten zusammengebunden und dann ist dann so eine große Beule im Kopftuch, wo man sieht, die hat lange, viele Haare und das sieht richtig schön aus und eben total farbenfroh.
Ja.
Und dann sind wir erstmal aufs Land gefahren, dann hat mir Guldana möglichst viel von Kirgisistan natürlich gezeigt. Ich hole mal so ein bisschen aus, wie bis wir bei der Schwiegermutter, bei der Schwiegertochter nochmal ankommen.
Schwiegermutter wahrscheinlich auch dabei.
Bei der Schwiegermutter auch ankommen, genau, bei der Schwiegermutter und Schwiegertochter-Show ankommen. Und Kirgisistan ist ein wahnsinnig schönes Land. Es wird so als die Schweiz Zentralasiens benannt oder benennt sich selber so ein bisschen marketingmäßig so. Du hast hohe Berge, du hast wunderschöne Tannen, Fichten, Nadelwälder, will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Du hast den zweitgrößten Gebirgssee der Erde, der Issyk-Kul, der ist der größte wäre der Titicaca-See. Der ist so groß, dieser Issyk-Kul, wie ein Meer. Es ist ein blaues Meer und 90% des ganzen Landes liegen über 1500 Metern. Also es ist wirklich ein totales Gebirgsland. Und da hast du so grüne Ebenen, also wie wenn jemand so eine grüne Samtdecke übers Land gelegt hätte. Also geht rauf, runter und ist alles so samtig grün und dann hast du mal so ein bisschen Bergsteppe. Dann hast du aber mal auch so eine Szenerie, die sieht genauso aus eben wie in der Schweiz. Und dann gibt es in der Mitte des Landes den Songkhul-See. Das ist so ein ganz magischer See auf 3000 Meter, wo du nur hinfahren kannst, wenn der Schnee geschmolzen ist. Das heißt, erst im Juni kann man dort hinfahren. Okay. Und dann fahren die Familien mit ihren Jurten dorthin und schlagen ihre Sommerlager auf und bleiben so 4-5 Monate. Und wenn du jetzt als Tourist dorthin willst, musst du dich bis Mai angemeldet haben. Weil
damit du noch einen Platz kriegst im Auto.
Vor allen Dingen, damit du die noch erreichen kannst, weil die haben dann keinen Empfang mehr. Du hast an diesem wunderbaren Ort überhaupt keinen Handyempfang. Kein fließendes Wasser, kein Strom und es ist absolut herrlich. Und da hat mich Guldana hingebracht, wahrscheinlich auch, damit ich nicht flüchten kann. Und dort hat sie für mich einen Schwiegertochter-Selbstversuch organisiert. Also du kannst in einem Jurtencamp dort unterkommen, wo sie auf Touristen eingestellt sind. Und wir sind aber noch ein bisschen weiter gefahren, wo das dann eher nicht mehr so touristisch ist, wo eine Familie ist, die sonst auch keine Touristen aufnimmt. Und da hat mich Guldana sozusagen in die Familie eingeführt und gesagt, die kriegt ihr jetzt ausgeliehen, die ist jetzt einen Tag mal die neue Schwiegertochter.
Ja. Und es ist eine Familie, die wahrscheinlich sonst in Bischkek lebt, in der Hauptstadt, und dann eben das halbe Jahr da lebt.
Genau, also die leben nicht in Bischkek, in der Hauptstadt, aber die leben auf jeden Fall in der Stadt im Winter, in einer Stadt im Winter und sind dann über den Sommer bei ihrer Sommerjurte.
Mhm. Und wie lange dauert das, bis man da oben ist im Gebirge?
Also meinst du jetzt für uns? Also du fährst über 38 Serpentinen, du bist sehr lange unterwegs und wenn du wie wir dann auch noch andauernd anhältst, weil es so wahnsinnig schön ist und dem Fahrer sagst, der Kameramann steigt jetzt aus, wir fahren mal 3 Serpentinen vor und dann müssen wir den wieder abholen, dann dauert es sehr lange. Also für uns hat die Anreise sehr lange gedauert, ansonsten kannst du das natürlich an einem halben Tag schaffen, also okay. Das ist schon okay.
Und dann erzähl mir, ihr seid da angekommen, wie ging es dann weiter?
Wir haben dann in einem normalen Touristen-Jurtencamp erstmal das Drehteam geparkt, also den Michael, den Kameramann, den Steh, den Tonmann, Guldana und ich haben unseren Krempel da gelassen und dann sind wir von dort aus zu dieser Familie gefahren, bei der ich dann auch übernachtet habe. Also das war jetzt kein Fake, ich bin wirklich dort geblieben, wurde abgegeben und dann haben wir dort diese Familie getroffen. Salamat Sispe gesagt, ganz höflich. Und sind dann wirst du, wenn du wo ankommst, erstmal in die Jurte gebeten und setzt dich neben den Familienoberen. Das war also der Opa sozusagen, der Opa der Familie. Opa und Oma sind die ehrenvollsten Menschen. Und da durfte ich dann als Gast daneben sitzen, neben dem Opa. Und Guldana saß auf meiner anderen Seite und hat übersetzt. Und dann kriegt man traditionell als allererstes einen großen Becher mit vergorener Stutenmilch. Ja, also das ist eigentümlich, wenn die frisch gemolken ist, wenn das frische Stutenmilch ist, schmeckt das ganz gut, kann man das gut trinken. Und es wird viermal am Tag gemolken, viermal am Tag werden die Stuten gemolken und dann wird es in einen großen Ledersack immer dazu geschüttet. Und wenn da noch alte Milch drin ist, das wird immer wieder vermischt, wird so aufgeschlagen mit so einem riesen Holzschlägel. Je mehr schon länger Vergorenes drin ist, umso mehr Alkoholgehalt hat die Milch und umso, ich will mal sagen, eigentümlicher schmeckt sie dann auch. Und Guldana hatte da einen weisen Rat für mich.
Du darfst jetzt ein paar Schlucken machen.
Ja.
Aber nicht mir.
Sonst gibt's Durchfall.
Aber das ist mit Alkohol.
Aber unsere Kinder sind daran angewöhnt.
Meinst du?
Ja.
Es schadet nicht?
Nein.
Ja, ich war total geschockt.
Also die Kinder das auch?
Also die hatten einen Säugling, die Oma hatte einen Säugling auf dem Arm und hat diesem Säugling löffelweise Stutenmilch gegeben. Und ich hier mit meinem super deutschen Mindset, ja Moment mal, wenn da 4% Alkohol drin ist, das ist ja wie ein leichtes Bier, kann die doch dem Baby nicht geben. Aber Guldana sagte, es ist wie es ist, halt dich raus. Wir halten jetzt die Klappe, ja. Und das ist einfach faszinierend zu sehen, okay, in anderen Ländern sind eben andere Gepflogenheiten.
Also das, was bei uns als Sekt gereicht wird, zur Begrüßung, als Aperitif, ist
gibt's
da eben
dort
die
als Stutenmilch. Genau.
Ja, Mensch.
Genau. Und ich finde, man kann sich dran gewöhnen.
Wie hat's denn geschmeckt?
Die schmeckt wie Milch mit Bier gemischt. Also wie so ein Milch-Bier-Shake. Du schmeckst die Milch, aber du schmeckst den Alkohol. Und das ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe selbst Freunde hier zu Hause, die machen einmal im Jahr eine Stutenmilchkur. Die bestellen sich die im Odenwald und machen dann 2 Wochen lang, trinken die das. Kumis heißt das auf Kirgisisch, weil das extrem gut für die Darmgesundheit ist.
Vergorene Stutenmilch.
Vergorene Stutenmilch. Kumis. Ja.
Kumis.
Ja. Abgefahren, oder?
Was hast du gesagt? Ein Biermilchshake.
Wie ein Biermilchshake, ja, so schmeckt es ein bisschen.
Brauche ich ja so eine Minute, das vorzustellen, wie das so schmeckt. Will ich aber vielleicht auch gar nicht.
Kannst du bestellen, im Odenwald.
Okay, und die wird auch frisch gemacht dann wahrscheinlich, ne?
Die wird immer frisch gemacht. Also sie wird viermal am Tag gemolken und dann in den Sack gegossen. Und da war ein 12-jähriger Junge, mein Freund, der Ilgis, der hat den ganzen Tag Stutenmilch geschlagen.
Jetzt gehen wir in die Jurte und der Ilgis, der zeigt uns, wie die Stutenmilch gemacht wird.
Mein Freund?
Ja, dein Freund. Oh. Dieses Schlagen,
ja.
Das können auch die Männer machen.
Ach, das machen die Männer. Gut macht er das. Super.
Also nicht die Schwiegertochter.
Nicht die Schwiegertochter, genau. Die Schwiegertochter ist fürs Melken zuständig. Der Schwiegersohn hält die Stute fest. Das ist auch etwas, wo wir uns gar nicht nähern durften mit der Kamera, weil es sehr gefährlich ist, eine Stute zu melken. Da brauchst du sehr viel Fingerspitzengefühl und das macht eben die Schwiegertochter.
Okay, man könnte jetzt fast auf die Idee kommen, Arbeit ist doch gerecht verteilt. Die Schwiegertochter macht was, die Kinder machen was, die Männer machen was.
Ja, das ist
aber
auch so.
Aber so ist es wahrscheinlich nicht, oder?
Naja, also das ist schon so, dass alle hart gearbeitet haben. Also der Schwiegersohn ist den ganzen Tag draußen bei der Herde. Der hat auch viel zu tun, aber ich fand es einfach bemerkenswert, was die Schwiegertochter alles zu tun hatte. Ich habe dann die echte Schwiegertochter kennengelernt, Nargesa, eine sehr nette junge Frau von 24, die Bauingenieurwesen studiert hatte und auch mal in der Volleyballmannschaft gespielt hat. Und ihre Eltern haben sie irgendwann mit auf die Alm genommen und ihr den Achelbeck vorgestellt, bei dessen Eltern wir jetzt eben waren, und haben sie dann gefragt, willst du den heiraten? Also das ist wirklich so, das wird über die Eltern arrangiert. Dann lernen sich die jungen Leute kennen. Dann verbringen die 1-2 Stunden miteinander beim Tee, unterhalten sich. Und dann stimmen sie zu.
Nach 1-2 Stunden?
Ja, du kannst natürlich auch Nein sagen. Und ich habe sie gefragt.
Aber das weiß ich doch gar nicht nach 1-2 Stunden, ob ich den heiraten will.
Ja, aber ist das nicht krass? Wir müssen dann erst zusammenziehen und erst mal ein paar Monate, also erst überhaupt sind wir erst mal ein paar Jahre zusammen. Und dann überlegen wir uns gemeinsame Wohnung. Und dann überlegen wir uns, könnte das was sein? Dort ist das wesentlich pragmatischer und du musst dir das vorstellen, das ist ja eine alte Tradition, das kommt ja aus einer ganz anderen Zeit, wo du so eine Entscheidung getroffen hast, wo es nicht darum ging, werden wir uns immer gut verstehen, sondern können wir praktisch miteinander ein Leben gestalten. Und das können die halt. Und ich habe die Nargesa gefragt, also wirklich Hand aufs Herz, nach einer Weile, nachdem ich eine Weile da war, warst du einverstanden, bist du glücklich? Und die hat übers ganze Gesicht gestrahlt und gesagt, ja. Also das ist, und ich habe die beiden beobachtet dann heimlich beim Stutenmelken. Das war der einzige Moment, wo die beiden wirklich mal für sich waren. Ja. Habe ich gedacht, das ist ein gutes Team. Also es ist ein gutes Team und ein gutes Paar.
Aber es ist interessant, weil du hast ja erzählt, sie hat ja studiert Bauingenieurwesen. Ja. Also sie hatte ja wahrscheinlich auch beruflich einfach andere Möglichkeiten, ne? Aber hat sich dann dagegen entschieden.
Ja, also ich meine, du studierst, wenn du, die ist auch clever gewesen, ne? Dann hast du dein Studium gemacht, aber dann kommst du vielleicht aus einer traditionellen Familie, wo noch Sommerjurten bestellt werden. Und dann triffst du diese Entscheidung. Und sie hat dann sich hinreißen lassen zu der Aussage, da hat sie so ein bisschen schüchtern zur Schwiegermutter rübergeguckt und gesagt, sie könnte sich vorstellen, in ein paar Jahren, wenn die Kinder etwas größer sind, dass sie dann vielleicht stundenweise als Bauingenieurin wieder arbeiten kann. Vielleicht okay. Auch eher im Winter oder so.
Ja.
Aber sie machte nicht den Eindruck auf mich, weißt du, was wir sofort denken, oh, die arme Frau und die durfte das nicht selber wählen. Ich hatte das Gefühl, für sie ist es okay. Also das kann man jetzt natürlich so oder so betrachten, aber ich hatte einen guten Eindruck dort, ja. Bis auf die viele Arbeit. Da war ja, dann, ich nicht ganz so begeistert.
Dann sag doch mal, wie sieht denn so ein typischer Tag im Leben einer Schwiegertochter aus?
Du stehst als Erste auf und du gehst als Letzte ins Bett. Du bereitest alles vor, du machst dreimal am Tag warmes Essen. Du hast dann möglicherweise noch einen Säugling. In ihrem Fall war das so. Sie hat ein kleines Baby gehabt. Das kommt in eine Wiege, die eine Vorrichtung hat, mit einem Loch unten drin. Das heißt, du kannst das Baby zwischendurch einfach mal ablegen und dann kriegt das... Es gibt keine Windel, sondern das kriegt so ein Röhrchen zwischen die Beine gelegt. Dieses Röhrchen führt in einen Schlauch, der führt durch den Boden des Bettes durch in eine abgeschnittene Plastikflasche. Super praktisch. Und da kannst du sehen, wann gewechselt werden muss. Und dann ist das Kindchen sozusagen in deiner Nähe, versorgt.
Und hat so eine Art Katheter.
genau. Und dann wird gekocht und dann wird Frühstück gemacht, dann wird Mittagessen gemacht, dann wird Abendessen gemacht. Und ich dachte, wir kochen jetzt einmal, weißt du, so wie wir das machen und dann gibt es abends die Reste oder gibt es noch ein Butterbrot oder so. Nee, ist nicht.
Ach so, wir kochen Mittagessen.
Ja,
ich dachte, wir machen jetzt schon für heute Abend die Vorbereitung. Da kochen wir wieder heute Nachmittag. Ernsthaft? Dann sehen die ja nie das Tageslicht, sag mal. Dann sind die ja nur in der Küche.
Ja, cool, danach war das normal.
Du nicht so.
Ja, wir haben also ganz tolle Teigrollen gemacht, so große gefüllte Teigrollen mit Kraut. Oromo heißen die. Und zwischendurch wird Tee gekocht. Und als Schwiegertochter holst du dann die Herde rein, wollte ich jetzt schon sagen. Du holst dann die ganzen Kinder rein. Also es waren dort zwei Jurten und es waren noch, also Nargisa war die eine Schwiegertochter und es gab noch eine andere Schwiegertochter und es waren auch die größeren Kinder der Familie da. Das waren jetzt eben Sommerferien, das größte Kind war so 17 ungefähr, das kleinste war gerade geboren, aber eben von verschiedenen Müttern. Und dann werden die alle zusammen in die Jurte gerufen, dann gibt es gemeinsames Mittagessen und später gibt es dann gemeinsames Abendessen. Und auch da hat die Schwiegertochter keine Pause.
Okay Kinder, Essen ist fertig.
War ich natürlich super stolz, ne? Ich habe gekocht.
Natürlich.
Ja, jetzt pass mal auf, die Kinder sagen jetzt, wo wir uns hinsetzen. Und zwar du als Schwiegertochter, du bleibst hier, ja, neben dem Samovar.
Weil ich alle bedienen darf.
Genau, und ich und die anderen, wir müssen da sitzen.
Ihr dürft.
Ja.
Schön, herzlichen Glückwunsch. Chai?
Gerne.
Also sie war schon froh, dass du die Schwiegertochter warst mal da, ne, an dem Tag?
Genau, also Guldana fand das natürlich ganz lustig. Und dann musst du als Schwiegertochter dafür sorgen, dass alle immer Tee haben. Es gibt dann Tee mit Kuhmilch, mit frischer Kuhmilch drin. Und das musst du jeden bedienen. Und du bleibst beim Essen während, also neben dem Samovar sitzen und bedienst alle. Und erst wenn alle was haben und alle zu essen haben und zu trinken haben, dann darfst du dir selber auch was nehmen.
Wie war das so für dich? Wie hast du dich gefühlt nach der verrichteten Arbeit sozusagen?
Ich war fasziniert davon, dass die Aufgaben so krass aufgeteilt sind. Für mich war das jetzt natürlich nicht schlimm, weil ich war nur einen Tag da. Aber wenn ich mir vorstelle, dass mein Leben, dass es wirklich meine Lebensrealität wäre, dann wäre das natürlich nichts für mich. Also Selbstverwirklichung kannst du vergessen. Mal 10 Minuten Beine hochlegen, was lesen. Kannst du vergessen. Ich habe dann Nagisa gesagt, wir müssen jetzt mal rausgehen. Wir machen den Abwasch draußen, was schon auch sehr ungewöhnlich ist. Aber naja, eine Ausländerin, okay, komm, wir machen das jetzt. Also haben wir den Tisch rausgetragen mit dem ganzen dreckigen Geschirr. Dann wird Wasser aus dem See geholt. Und dann wird mit diesem Wasser einmal kurz vorgespült, einmal gespült, einmal abtropfen lassen und einmal abgetrocknet. Haben wir richtig so eine Arbeitskette gebildet. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie eine Runde mit uns Ball spielt, weil sie mir erzählt hatte, dass sie früher Volleyball gespielt hat. Ja, ja. Und da haben wir wirklich einmal die ganze Familie zusammenbekommen. Das war sehr lustig mit den Kindern und Nagisa hatte auch Spaß. Aber es hat, ich glaube, 8 oder 10 Minuten gedauert, bis sie gesagt hatte, so, sie muss jetzt weiterarbeiten. Und dann ist sie mit ihrem Mann abgezogen zu den Stuten und musste schon wieder melken. Also da ist wirklich keine ruhige Minute. Und abends, wenn dann das Abendessen fertig ist, wird der Tisch rausgeräumt vor die Jurte, dann wird die ganze Jurte gefegt und dann werden die Matten, die vorher ja so ordentlich an der Wand aufgetürmt waren, die werden ausgerollt. Da haben dann links in der Jurte Opa und Oma geschlafen, rechts in der Jurte Achilbeck und Nargisa, also die junge Schwiegertochter und ihr Mann, mit dem Babylein, und in der Mitte haben sie dann für mich eine Matte ausgerollt. Und da habe ich dann übernachtet. Und Guldana hat sich verabschiedet mit dem Drehteam. Die mussten zurück ins Jurtencamp, weil die dann halt auch die hatten dann dort so extra so einen Generator, dass wir die Akkus aufladen konnten.
Von den Kameras.
Von den Kameras, genau. Die sind von der Kamera, genau, wir haben ja nur eine, sind die dann abgezogen und haben mich da gelassen. Und das war dann so der Moment, wo ich dachte, krass, jetzt können wir uns wirklich nur mit Händen und Füßen verständigen. Und ich bin jetzt hier und ich werde jetzt mit dieser Familie eine Nacht verbringen und wirklich mal mich so reinfühlen. Und das war toll, weil es jetzt auch jenseits der Kamera war.
Ja.
Also, und es hat mir gut gefallen. Ich habe super geschlafen. Ich habe wie ein Baby geschlafen.
Also ich wollte gerade sagen, nachts ist wahrscheinlich nicht viel passiert, aber am nächsten Morgen dann.
Doch, nachts ist ganz viel passiert. Der Opa hat gehustet. Das Baby hat geweint, weil es Hunger hatte. Der junge Vater musste, ich glaube, um 4 Uhr raus zur Herde. Der steht auch früh auf. Und die ganzen Kinder der Familie, die alle in der Nachbarjurte geschlafen haben, die hatten uns irgendwo so einen Wecker gestellt, so einen Handywecker gestellt. Und haben den versteckt bei uns in der Jurte. Als Streich. Aber ich habe nichts mitbekommen. Ich hatte meine Ohrstöpsel drin.
Müde.
Ich hatte so viel, genau. Ich hatte ja so viel getan als Schwiegertochter. Ja. Und deshalb habe ich großartig geschlafen.
Und wie zufrieden war denn Nagisa mit dir? Hat sie dir das gesagt?
Naja, also das ist schwer zu sagen. Die sind natürlich total höflich und gastfreundlich. Wir haben uns gut verstanden. Wir hatten einen netten Draht. Wir haben uns zum Abschied in den Arm gelegen. Wir haben uns auch ehrlich angestrahlt. Ich finde schon, dass man das spüren kann, ob man sich sympathisch ist oder nicht. Wir waren uns
oder
sehr
ob,
sympathisch.
Ob die anderen dachten, oh Gott, die ist ja peinlich, die Deutsche. Was macht sie da, ne? Das hättest du gemerkt.
Klar, das weißt du nicht. Das wirst du nicht erfahren. Aber meine Hoffnung ist, dass es für sie eine lustige Erinnerung war, der Tag, als das Drehteam da war. Wir haben auch ganz tolle Abschiedsfotos gemacht, irgendwie, die sehr fröhlich waren. Und ich glaube, das ist einfach, da war nichts Miesepetriges oder oh, jetzt haben wir die an der Backe oder so. Das war eigentlich, das war eine schöne Erfahrung. Es war ja auch so ein bisschen ein Kulturaustausch, ne?
Jetzt hast du schon erzählt, einmal wurden Teigtaschen gekocht. Es gab natürlich Stutenmilch zu trinken. Mhm. Was gab es denn sonst noch so zu essen? Also was waren die anderen Mahlzeiten?
Oh, jetzt kommt eine schwarze Erinnerung ans Frühstück am Morgen danach. Genau, also Guldana kam dann wieder zurück mit dem Drehteam am nächsten Morgen. Und dann haben wir gesagt, jetzt gibt es noch ein gemeinsames Frühstück. Da war ich dann auch schon aus dieser Rolle der Schwiegertochter wieder rausgeschlüpft.
Da warst du wieder Gast.
Genau, da wurde ich wieder als Gast behandelt. Da saß ich dann auch wieder neben dem Opa. Und dann hatte er was ganz Besonderes für uns, und zwar so ein glibberiges, weißes Stück Schwarte, würde ich mal sagen. Und das ist Fettschwanzschaf.
Also es Fettschwanzschaf. Gibt,
genau, Fettschwanzschaf gibt es in Kirgisistan. Das ist ein Schaf, das hat einen ganz dicken Popo. Der wackelt beim Gehen. Da ist ganz viel Fett dran. Und das ist, das ist dort was Tolles, weil es sehr viel Kraft gibt, da sind ordentlich Kalorien drin. Und das isst man morgens roh oder geräuchert, ich glaube es war geräuchert, aber du isst es dann aufs Brot. Also entweder pur oder aufs Brot.
So ein wabbeliges Etwas.
So ein Stück Schwarte. Also in Schnitzelgröße ungefähr isst du so ein Stück Schwarte. Und das hat er uns rübergegeben. Und das ist natürlich, nimmst du das an, sonst ist es unhöflich. Aber auch da hat sich auch Guldana mit schwer getan.
Das wird jetzt probiert.
Mhm.
Sonst ist es unhöflich.
Ja.
Man muss immer alles probieren.
Ja.
Hast du gesagt.
Es ist so, sonst wird er beleidigt. Ja, du kannst auch so ohne Brot essen, sagt er. Aber
ich esse es lieber mit Brot.
Ja, ich auch.
Hätte ich auch gemacht.
Und dann reinbeißen und runterschlucken.
Und die Augen zu machen.
Die ist doch Kirgisin, die muss das doch mögen.
Ja, sie ist halt ein Stadtkind, ne?
Ja.
Ach, danke.
Ich habe es versucht, in möglichst wenigen Bissen also möglichst schnell runterzuschlucken und habe dann noch mit Stutenmilch nachgespült, aber fettschwanzscharf. Also das war so morgens um 7 vielleicht, 7:30 oder so. Und das schmeckst du bis nachmittags. Ja. Also vor allen Dingen, wenn man es nicht gewohnt ist, ne? So ein Stück pures Fett schmeckst du die ganze Zeit.
Oh Gott.
Ja, aber damit wird auch gekocht. Aber das erzähle ich dir später.
Okay, also wir halten fest, fettschwanzscharf, eine Delikatesse, die keine ist.
Eine Delikatesse, die für uns keine ist. Gut. Das ist auf jeden Fall eine Delikatesse, aber es ist eben gewöhnungsbedürftig. Es gibt ja auch bei uns Leute, die irgendwie Sülze essen oder Schwarte gerne mögen.
Und der Opa hat es anscheinend gerne gegessen, ne?
Ja, der Opa fand das super, der fand es total super. Der war auch nicht traurig, dass wir nicht alles aufgegessen haben.
Ich finde dann das Wort schon genial. Fettschwanzscharf.
Fettschwanzscharf.
Und das mal ganz schnell aussprechen. Fettschwanzscharf.
Fettschwanzscharf.
Dann kann man üben, ob man eine klare Aussprache hat. Okay. Und dann ging es weiter. Dann ging es wieder runter.
Genau. Also wir haben eigentlich versucht, eine große Runde zu drehen durch Kirgisistan. Wir sind von Bischkek einmal an der kasachischen Grenze entlang gefahren bis Richtung Osten zum Issyk-Köl. Da sind wir wandern gewesen und dann sind wir so in der Mitte des Landes zurückgefahren. Da kam eben diese tolle Station am Songkhölsee. Und dann arbeitest du dich wieder Richtung Westen vor oder Südwesten. Da geht's dann in so eine Niederung und da kommst du an einer Karawanserei vorbei. Und das ist die einzige in Kirgisistan erhaltene, ganz, ganz alte Karawanserei von früher. Und da kriegst du so richtig so ein Seidenstraßengefühl. Denn das ist ja ein Land, was an der Seidenstraße lag. Und ich habe von Guldana gelernt, es gibt nicht die Seidenstraße, sondern es ist ein ganzes Netz, ein ganzes Routennetz zwischen ganz im Osten und ganz im Westen, was Handelswege gebildet hat. Und auf diesem Weg liegt diese eine Karawanserei, die heißt Taschrabat. Ganz toll.
Weißt du, wie lange es dauerte, von China bis nach Europa zu gehen?
Ein paar Monate, ein halbes Jahr oder so?
7 Jahre.
Was? Eine Strecke?
Eine Strecke.
7 Jahre.
Ist das nicht krass?
Also war eine Karawanserei sowas wie ein Hotel?
Ja, die Karawanserei ist ein Hotel für eine Karawane, die unterwegs ist. Und wenn es ein Unwetter ist oder die Leute und die Tiere schon müde sind, da können sie hier kommen, übernachten, Essen kochen und dann weitergehen.
Und vor allem sind sie dort geschützt, ne? Wenn du übernachtest, willst du ja nicht überfallen werden. Ja. Und das war immer so, eine Karawanserei ist einfach ein Gebiet, was eine große Mauer hat, wo du mit deinen ganzen Tieren reingehen kannst. Und da gibt es einen überdachten Bereich, wo man sich trifft und austauscht und auch Neuigkeiten austauscht, die von Osten nach Westen laufen und die von Westen nach Osten laufen. Also das ist halt so eine Marco Polo-Geschichte, ne? Ja. Habe ich mich auch kurz gefühlt wie Marco Polo. Und das ist das Prinzip der Karawanserei. Und da habe ich mal in einem anderen Land gelernt, dass die immer 40 Kilometer voneinander entfernt sind, weil ein handelsübliches Kamel 40 Kilometer weit laufen kann.
Okay, bis es sich ausruhen muss.
Dann muss es Pause machen, genau.
Also was wie eine Kaiserpfalz in Deutschland, die es ja auch ab und zu nochmal gibt. Weiß nicht, wie weit die voneinander wechseln Sinne. Jetzt, aber ein bisschen größer wahrscheinlich noch.
Ja, das müssen wir jetzt mal gucken, wie lange so ein Kaiser unterwegs ist am Tag.
Aber die war natürlich nicht mehr in Betrieb. Also das war wahrscheinlich
eine
Ruine oder so?
Also eine sehr gut erhaltene Ruine. Wir konnten da reingehen. Wir mussten eben, man hat ja diese Kette gehört, quasi einen Schlüssel holen. Und da kann man dann reingehen und sich das anschauen und sich diese Geschichte anschauen. Und da kann man auch in so einem Jurtencamp übernachten. Also kannst du dich als Gast anmelden und dann bekommst du auch was gekocht. Mhm. Ein Gericht gibt es dann für alle. Und das haben wir mit unserer Karawane, die dann aus einem Minibus bestand, haben wir das gemacht.
Und dann seid ihr weitergezogen mit eurer kleinen Karawane.
Genau, dann ist unsere Karawane weitergezogen. Und dann kamen wir in einen ganz tollen Ort. Das ist das ist die zweitgrößte Stadt in Kirgisistan. Die heißt Osh. Die ist südlich von Bischkek. Und so auf dem Weg in die Berge, also hinter der Stadt Osh, geht es richtig rauf ins Hochgebirge, was dann später ins Pamirgebirge Richtung Tadschikistan führt. Und Osh ist aber in so einer Senke und da war es brüllend heiß, ich glaube 35 Grad, kein Lüftchen Wind. Und in Osh gibt es einen heiligen Berg, auf den muss jeder drauf. Der ist mitten in der Stadt, es ist ein großer, langgezogener Berg. Mhm. Und auf diesem Berg gibt es lauter heilige Stätten. Und jede Stätte hat irgendeine andere Funktion. Und da haben wir gesagt, wir machen jetzt einen kleinen Marsch mal über diesen Berg und gucken, was es zu entdecken gibt. Und da sind wir an eine Höhle gekommen. Und da hat mir Guldana gesagt, dass in dieser Höhle, also überall an diesem Berg kann man Rituale machen. Und in dieser Höhle ist das so, die ist ganz flach, dass man da reinkrabbelt und dann etwas machen muss. Und wir saßen vor diesem Loch von der Höhle und dachten, krabbeln wir da jetzt rein oder nicht? Ich bin nicht gut mit engen Räumen. Mhm. Das ist so.
Wie eng war die denn?
Also die war vielleicht 60, 70 Zentimeter hoch, aber das reicht mir schon, um mich total beklemmt zu fühlen. Und wenn es dann auch noch dunkel wird, also das ist so, da wo die anderen Höhenangst haben und ich sehe immer unter Stress setze, ja, das ist, damit könntest du mich unter Stress setzen.
Leichte Klaustrophobie.
Genau, und mein großes Glück war, dass jemand an uns vorbeigekommen ist und an uns vorbei in die Höhle rein sind zwei Frauen gekrabbelt und dann hatte sich für mich erstmal, konnte ich mich kurz entspannen.
Oh, macht sie das jetzt? Die gehen jetzt rein.
Ja.
Ui. Das ist ja irre.
Du musst zuerst klettern und dann nach links so, richtig kriechen auf deinem Bauch bis zu einem Loch. Da musst du deine Hand reinstecken in dieses Loch und Wasser finden.
Aha.
Und dann musst du sich was wünschen.
Und dann bekommst geht's in Erfüllung.
Ja.
Guck mal, jetzt wünschen sie sich was ganz doll.
Also da ist ein kleiner Wasserfall in der Höhle? Oder?
Ich weiß es nicht. Also ich bin nicht reingekrabbelt. Eine Frau war nur noch zu sehen und eben zu hören. Hör mal.
Was macht sie da?
Ich vermute, dass sie sich in Trance gebracht hat.
Und sie lag dann aber in dieser Höhle? Auf dem Bauch oder auf dem Rücken? Oder?
Auf dem Rücken, sie lag auf dem Rücken. Verstehst du das, was sie da? Es ist nicht gegeben. Und die andere Frau ist verschwunden, ne?
Ja.
Bleibt man da so lange drin?
Normalerweise nicht. Ja. Man muss nur einfach kriechen und dann wieder raus.
Ja, die andere Frau war die Schamanin. Das haben wir erst hinterher erfahren. Also die hatten so richtig eine Mission. Die sind da rein, an uns vorbei, zielgerichtet in diese Höhle. Und dann hat die Frau, ich weiß es nicht, wie die sich in Trance gebracht hat, auf jeden Fall hat sie eben, hat man ja gehört, geseufzt und geatmet. Und wir haben sie dann später nochmal getroffen. Wir sind woanders hingegangen. Also wir sind erstmal weitergezogen, haben gesagt, komm, wir lassen die jetzt hier ihr
Hat
Ding machen.
Hat auch ein bisschen gedauert, ne?
Hat auch ein bisschen gedauert, genau. Und dann waren wir an einer anderen Stelle, wo du über den Stein rutschen kannst. Da ist wie so eine Rutsche, eine natürliche Rutsche im Stein. Und alle Leute stellen sich dort an, legen sich oben hin und rutschen dann auf dem Rücken runter, weil es gut für den Rücken ist und weil es Glück bringt. Unten legt man dann Geld in so eine Schüssel. Und das haben wir dann ein paar Mal gemacht, weil wir natürlich alle von den Dreharbeiten unsere Rückenschmerzen hatten. Der Kameramann, der Tonmann, jeder ist einmal gerutscht. Und da ist uns die Schamanin mit dieser Frau wieder begegnet. Und da hat Guldana sie angequatscht und gefragt, was habt ihr denn da eben in der Höhle gemacht, weil uns das schon beschäftigt hat. Ja.
Also die Frau war nicht körperlich krank, sondern sie hatte das böse Auge, sagt man bei uns.
Ah,
sie hat das mitgekriegt.
Und kann sie sehen, ob man einen bösen Geist hat oder nicht?
Ja, die sieht sie sofort. Ja.
Das fand ich spannend.
Ja?
Was macht ihr denn da gerade aus?
Untersuchung.
Was, Untersuchung? Ich werde untersuchen?
Ja, wir beide.
Ich will doch nicht in die Höhle krabbeln.
Nee, hier, jetzt.
Hier, jetzt.
Aha. Das scheint eine Urangst zu sein von dir, ne? Ja, in die Höhle krabbeln, also,
Höhle geht gar nicht. Aber sie hat dann was Open Air sozusagen ausgemacht und dann sollten wir der Schamanin folgen. Und die war jetzt auch nicht irgendwie, weißt du, mit Federn auf dem Kopf oder irgendwie, ne, wie meine Mongolei-Erfahrung, sondern es war eine ganz normale Frau. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt, haben wir uns so zu dritt hingekniet und dann hat sie aber so Knochen, kleine Knochen zwischen sich gelegt und dann hat sie sich eingefühlt in uns, also nacheinander, aber jetzt vor allen Dingen in mich, hat sie sich eingefühlt und dann hat sie ihr Urteil gesprochen.
Du bist sehr gesund vom Körper, aber nur im Herzen, also sie hört irgendwelchen Geräusch in deinem Herzen.
Geräusch?
Ja.
Schumm?
duck, 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 duck.
Ja, heute ist es duck, duck, duck.
Ja, ich hatte Kreislaufprobleme an dem Tag.
Du hast keine schwarze Energie drin, also in sich.
Das fand ich gut.
Rahmat. Rahmat.
Dürfen wir ihr etwas bezahlen?
Das fand ich süß. Sie hat keinen Preis aufgerufen.
Aber nur, wenn du das wirklich möchtest.
Wirklich, ja, das will ich wirklich.
Rahmat. Rahmat.
Also Guldana ist natürlich auch untersucht worden. Auch Guldana hat keine schwarze Energie. Da haben wir uns beide sehr gefreut. Und was das in meinem Herzen war, ich weiß es nicht. Also Geräusche im Herzen sind erstmal nicht so schlecht.
Kommt drauf an welche, ne?
Ja, aber da, weißt du, dann sagt dir jemand sowas und dann machst du dir schon Gedanken, wovor habe ich eigentlich Angst? Was ist denn das, wovor ich ständig Angst habe?
Vor der Höhle.
Ja, genau, vor der Höhle. Ich bin auch nicht reingegangen, die Höhle. Nee, die habe ich mir aufgespart. Für
das hat sie gemerkt.
Das, vielleicht hat sie das
ich
gemerkt,
wette,
das ja. Ja. Keine Ahnung.
Also, du bist gesund, du hast ein paar Geräusche im Herzen, aber du hast keine schwarze Energie in dir.
Genau.
Also,
ich habe das Fettschwanz
halt so
scharf gut verdaut. Ich habe auch nichts am Magen.
Verdaut. Ja. Und ja. Dann seid ihr runter von diesem Berg.
Genau, wir haben dann Osch verlassen, die Stadt Osch, und sind nach Özgün gefahren. Das ist eine auch so eine ganz alte Seitenstraßenstadt mit einem ganz alten Bazar, wo du noch Teile sehen kannst von vor 1000 Jahren. Und dort in Özgün, dieser Ort ist bekannt für seinen roten Reis. Also da wächst roter Reis, weil die Erde so tonhaltig ist und deshalb wird der rot. Und Guldana hat gesagt, wenn man diesen Reis kocht, darf man den nicht mit orangefarbenen Karotten kochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen farblichen Grund hat oder so. Auf jeden Fall kocht man den immer mit gelben Karotten. Und sie hat in dem Ort Özgün einen entfernten Onkel, Onkel Akim, und hat gesagt, da gehen wir hin zum Kochen. Und das Kuriose ist, normalerweise kochen ja die Frauen alles, aber das Nationalgericht in Kirgisistan, das nennt sich Plov, und das kochen die Männer.
Plov?
Plov.
Das ist roter
Plov.
Reis?
Das ist mit rotem Reis, das ist ein Fleischgericht, und das war der Running Gag dieser Reise. Schon in der ersten Unterkunft, wo wir waren, sagte die Herbergsmutter, heute gibt es etwas ganz Besonderes, das gibt es nur, wenn besondere Gäste da sind. Es gibt Plov. Und dann lernten wir das kennen, also das ist so ganz lange gedünstetes Fleisch in Reis und so ein Reisfleischgericht, sehr, sehr köstlich. Und wo immer wir hinkamen, alle zwei Tage sagte jemand, weil heute besondere Gäste da sind, gibt es heute ein ganz besonderes Gericht für euch. Und wir haben dann immer schweigend gegrinst und es war jedes Mal Plov. Und als wir dann weitergereist sind ins nächste Land, hieß es auch, es gibt das Nationalgericht. Das heißt anders, aber es ist genau das Gleiche.
Also
es gibt an der Seidenstraße einfach sehr viel Plov. Und da war es dann nicht mit rotem Reis, den haben wir nur hier bekommen. Und dann sind wir eben zu Guldanas Onkel gefahren, um Plov zu kochen. Und das war toll.
Möhren, Zwiebeln, Fleisch, Fett, Schwanz, Schaf und Knoblauch und Chili. Sechs Zutaten.
Und natürlich der
Reis. Ach ja.
Ich war geschockt, dass das da drin ist, weil wir haben uns ja immer gewundert, warum alles nach Schaf riecht. Also es hieß immer, es gibt was mit Rindfleisch oder es gibt was. Also es war nie Schaf drin, weil wir wussten, unser Tonmann hat gesagt, er ekelt sich davor, er kann nichts mit Schaf oder Hammel essen. Und dann haben wir immer vorher gefragt, nein, nein, es gibt nur Rindfleisch, kein Problem. Aber es hat trotzdem immer danach geschmeckt. Und hier habe ich das dann erfahren. Das Fettschwanzschaf wird ausgelassen in der Pfanne als allererstes und als Fett benutzt.
Oh, 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 oh. Jetzt Fleisch. Alles da, da. Mit der Hand. Schneller.
Schneller.
Ich kann mal das Rezept im Schnelldurchlauf aufsagen. Ja. Also Fettschwanzschaf wird gewürfelt und ausgelassen. Dann kommen da rein die Fleischstückchen, große Rindfleischstückchen und Zwiebeln und eine ganze Knoblauchknolle. Also die wird richtig als Knolle reingetan, da wird nur die Haut abgezogen, die kommt da rein. Dann wird das auf der Seite geparkt und in diesem Fett, Fleischbrühe, Zwiebelgemisch, da kommt der Reis rein. Der bleibt dann 20 Minuten drin.
In der Fettschwanzschaf-Fettbrühe.
Genau, dass der richtig Geschmack annimmt. Dann kommt das Fleisch oben drauf und diese Knoblauchkrone und dann wird ein Teller ganz nah drauf gelegt. Also richtig, dass er den Reis berührt in so einem großen, wie so ein Wok. Und das bleibt dann nochmal stundenlang auf kleiner Hitze sozusagen. Und dann zieht das Fleisch durch. Und das ist köstlich. Das ist absolut oberköstlich. Ich weiß, du bist kein Fleischfreund.
Nie.
Aber also das war wirklich sensationell. Also ich habe es einmal nachgekocht zu Hause. Ist nicht ganz so toll geworden, aber war nicht so schlecht.
War wahrscheinlich auch kein Fettschwanzschaf dabei.
Ich habe es ohne Fettschwanzschaf sind daran gemacht. Genau.
Hat der arme Tonmann denn dann eigentlich nichts mehr gegessen, seit er das wusste?
Doch, der hat natürlich gegessen, der hat ja auch Hunger, aber er hat dann ab und zu hat er ein bisschen gelitten. Ich glaube, man gewöhnt sich auch dran, wenn du das ein paar Tage lang diesen eigentümlichen Schaf- oder Hammelgeschmack hattest, dann merkst du das nicht mehr. Dann hast du dich dran gewöhnt. Und ich glaube, er ist jetzt mittlerweile ein bisschen abgehärtet.
Also ihr habt viel gekocht.
Ja, ich habe natürlich überlegt, ob ich dir was mitbringe. Ne?
Fettschwanzschaf.
Fettschwanzschaf. Ich habe dir was anderes mitgebracht. Pass mal auf jetzt hier. Achtung. Hier.
Ja.
Und das musst du jetzt raten, was, also man sieht natürlich, was es ist.
Eine Matte.
Ich gebe es dir mal rüber. Es ist 40 mal 40 Zentimeter groß.
Es ist quadratisch praktisch gut.
Ja.
Es ist eine Art Filzmatte.
Ja.
Mit einem Muster, was hier, es ist nicht eingestickt, es ist auch nicht eingewebt, es ist...
Das ist das Besondere, genau. Das ist eingeschnitten. Also du hast jetzt einen zweifarbigen, ich würde sagen einen kleinen Teppich.
Genau, es ist wie so eine kleine Fußmatte
oder
sowas.
Oder so eine Sitzunterlage.
Aber halt in quadratisch, ne? Ja, oder sowas.
Genau.
Aus Filz halt.
Aus Wollfilz, genau. Und du hast zwei Farben. Und das heißt, dieses Ding gibt es zweimal. Das ist ausgeschnitten. Und das Motiv, was du da siehst, erkennst du das Tier? Das ist mein Sternzeichen.
Es ist ein Widder, würde ich mal sagen, ne? Oder ein Steinbock.
Ja.
Ach guck, mein Sternzeichen ist auch Steinbock.
Ach verrückt.
Ja.
Das ist ja irre.
Rudimentär angerissen
wird. Gib das wieder her.
Würde ich es mal sagen. Es hat vier Beinchen, es hat ein Horn oben und es hat so eine Art Nase.
Genau.
Und das ist eben hier so reingemacht. Also eingeschnitten.
Das ist wie gestanzt sozusagen. Du machst ein Motiv, malst das auf einen Teppich. Das gibt es natürlich auch in riesengroß. Diese Art von Teppich heißt Schirdak.
Schirdak.
Schirdak. Und dann wird das ausgeschnitten. Es werden zwei Farben übereinander gelegt. Dann wird ein Motiv drauf gemalt. Dann wird das durch beide Schichten hindurch ausgeschnitten. Und dann wird eine Schicht ausgetauscht. Das heißt dann, der eine ist hellbraun mit dunkelbraun und der andere ist dunkelbraun mit hellbraun. Oder welche Farbe du auch immer haben willst.
Also quasi so ein Scherenschnitt, nur eben mit Filzwolle.
Ja, genau. Und das ist was ganz Typisches für Kirgisistan, das siehst du auf jedem Markt. Und wir waren in einer, was ich besonders fand, in einer Frauenmanufaktur, wo nur Frauen hingegangen sind, eine Handwerkskooperative, und dort Teppiche gemacht haben. Und die haben richtig große Aufträge gehabt. Du konntest dort hingehen und sagen, ich hätte gerne 2x3 Meter, so und so, diese Farbe, Schirdak mit dem und dem Motiv.
Mhm.
Und dann haben die das gemacht.
Okay.
Und da war total gute Stimmung und wir haben auch ein bisschen mitgeholfen.
Die Oma, die da sitzt, die macht gerade die Vorbereitung für einen Teppich.
Die Haut auf die Wolle.
Genau. Das ist.
Warum?
Jetzt ist es noch schmutzig, die Wolle.
Ach so.
Und jetzt macht sie sauber.
Wenn man sie haut, wird sie sauber?
Ja.
Verrückt.
Ja, da fliegen dann alle kleinen Tierchen und was dann noch so drin ist, was nicht reingehört in die Wolle,
also
das fliegt dann raus. Das war die allererste Vorbereitung und dann haben sie dort zwei verschiedene Sorten von Teppich gemacht. Einmal den Schirdak und einmal den Alakis. Das ist so ein sehr bunter Filzteppich. Da werden einfach so Häufchen gelegt und dann wird das eingerollt, mit heißem Wasser übergegossen. Und dann muss man da eine Stunde drauf rumlatschen und dann hat sich, also das ist wie Filzen, glaube ich. Und dann bildet sich ein bunter Filzteppich.
Okay.
War sehr abgefahren.
Aber es klingt sehr aufwendig auch, ne?
Ja, deshalb nehme ich den auch wieder mit.
Den wollte ich jetzt vor meine Tür liegen, als Fußmatte.
Der liegt unter meinem Schreibtisch und ich habe immer warme Füße und ich habe immer ein warmes Herz, weil ich an Kirgisistan denke und an meine Zeit mit Guldana.
Also, ihr habt Teppich gemacht, ihr habt euch untersuchen lassen auf ein reines Herz, das wurde festgestellt, ihr habt ganz viel gekocht natürlich, du hast dich bewiesen als kirgisische Schwiegertochter.
Mega Schwiegertochter.
Was kann da noch kommen?
Wir sind dann weiter nach Tadschikistan gereist. Das war eine größere Reise durch drei Länder, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan. Und wir mussten uns dann von Guldana verabschieden in einem sehr sagenumwobenen Ort an der Heroin-Handelsroute zwischen Afghanistan und Kirgisistan. Also es ist wirklich so eine Drogenroute über den Pamir Highway, angeblich. Und das war ein Ort, wo sie uns quasi hingebracht hat und uns eingeschärft hat, da jetzt nicht abends draußen mit unserem super Technik-Equipment rumzulaufen, sondern sie hat gesagt, ihr bleibt in dieser Unterkunft. Und von dort ist dann der Weitertransport nach Tadschikistan. Hat sie noch einen Fahrer organisiert und sie musste dann zurück in die Hauptstadt. Der Ort heißt Saritasch. Da gibt es so ein paar Unterkünfte und da wird man begrüßt. Wenn man irgendwo ankommt, wird man begrüßt, kommt einem die Hausherrin entgegen, erstmal mit Brot und Honig. Also man kriegt immer erstmal was zu essen, immer erstmal der Gast muss versorgt sein. Und dann wurden wir ins Haus geführt und hatten jeder ein Zimmer, weil wir eben die einzigen Gäste waren. Man schläft aber auf dem Boden, es gibt keine Betten in dem Haus oder so. Und dann ist uns aufgefallen, es gibt auch keinen Wasseranschluss. Und dann habe ich gedacht, ja, wie machen wir das denn jetzt? Also wir sind jetzt ja 2 Tage hier und habe dann ganz schüchtern gefragt, wo wir denn eigentlich aufs Klo gehen und wie das da so läuft.
Sehr schön. Und das Bad? Die Toilette?
Toilette? Toilette, Bad, Sirta.
Draußen.
Sirta.
Sirta.
Oh.
Draußen?
Draußen.
Wo denn?
Dann haben wir mal geguckt, ist sie mit uns rausgegangen.
Ja, in den Hof.
Ja. Aha. Das graue Häuschen mit dem Rohr.
Das Häuschen mit dem Rohr? Und kann ich mich da auch waschen?
Das war ein Plumpsklo.
Dusch war ich denn?
Nein.
Keine Dusche?
Nein.
Ja, und sie findet das lustig.
Ja, die war total goldig.
Weil wenn du jetzt abends hier duschen möchtest, dann frierst du.
Ach so.
Sonst frierst du.
Das wollen wir natürlich nicht.
Nee.
Und wenn sie mal duschen möchte, also sie duscht doch bestimmt irgendwann, oder?
Hier heißt Banja, Julia.
Banja.
Banja.
Dann?
Es gibt eine Banja hier im Dorf.
Banja, ist das eine Sauna?
Ja, das ist eine Art von Sauna. Sie wird einmal in der Woche geheizt.
Und das ist ganz interessant, weil das eigentlich eine russische Tradition ist. Also diese Banja, das ist eine russische Tradition. Das ist, musst du dir vorstellen, wie so eine Dampfsauna. Das ist ein öffentlicher Ort, wo man hingeht zum Baden, weil eben die Leute nicht alle ein Badezimmer haben zu Hause. Da gehst du hin, das ist dann ein Tag für die Männer, ein Tag für die Frauen. Und einmal die Woche darfst du dort zum Baden hingehen, hast dann so dicke Holzeimer mit heißem Wasser, mit dem du dich übergießt und total abschrubbelst. Und das ist eben dort auch noch so in diesem Ort. Das kannst du machen, wenn du dich einmal richtig dolle sauber machen willst. Aber es gibt was Tolles für die Katzenwäsche. Das stand dort draußen. Und zwar ist das wie so eine kleine Kommode. Die steht draußen. Und da kann man oben Wasser reingießen. Da haben sie uns morgens warmes Wasser reingegossen. Ein Kanister. Dann ist da ein kleiner Hahn dran. Genau. Und da ist auch ein Spiegel dran. Also es sieht aus, ist eigentlich ein Tageslichtbad auf 50 Quadratzentimetern. Und da kannst du dann Zähne putzen und Katzenwäsche machen, wenn es dir eben draußen nicht zu kalt ist.
Und du das Banja nicht anschmeißen möchtest.
Und du nicht in die Banja gehen möchtest, genau. Also ich bin mit Katzenwäsche ganz gut klargekommen. Die Jungs waren in der Banja, die haben da auch ein paar Bilder gemacht. Ich war da auch total erkältet und habe gedacht, wenn ich jetzt bei dem mit so einer Erkältung in die Sauna gehe, ist jetzt auch nicht so toll, war eine super Ausrede für mich. Und dann habe ich ein bisschen Katzenwäsche gemacht und das geht auch auf so einer Reise.
Also du warst zumindest einigermaßen sauber, als du dann die Grenze überschritten hast nach Tadschikistan.
Ja, na, und vor allen Dingen, als ich Guldana das letzte Mal in die Arme gefallen bin. Wir mussten uns da dann verabschieden. Sie ist zurück in die Hauptstadt nach Bischkek gefahren. Wir sind weiter nach Tadschikistan gereist. Und ja, ich habe es ganz schön in Erinnerung. Kirgistan im Land der himmlischen Berge, das ist das Tien Shan-Gebirge. Das ist einfach ein ganz tolles Reiseland. Kann ich sehr empfehlen und ist auch nicht das letzte Mal gewesen, dass ich da war.
Wenn euch das jetzt Lust gemacht hat auf Bilder aus diesem tollen Reiseland, dann guckt doch mal in die Shownotes, da findet ihr wie immer den Link zum Film, den Julia in Kirgistan gedreht hat. Julia und ich machen jetzt erstmal eine kleine Pause, kommen dann aber im neuen Jahr wieder mit neuen Ostwärtsreisegeschichten im Gepäck, die zwischen Fernweh und Fettnäpfchen spielen. Wenn ihr es nicht schon getan habt, lasst in der ARD Audiothek gerne ein Abo da, dann kriegt ihr automatisch eine Benachrichtigung, wenn dann die neuen Folgen online sind.
Und bis dahin möchte ich euch noch einen Podcast ans Herz legen, und zwar die Bergfreundinnen, der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Das sind 3 Frauen, die sehr unterschiedlich sind, aber alle cool drauf sind und alle sportlich und die ihre Leidenschaft für die Berge teilen. Also schön outdoor und alpennah. Das ist ein bayerischer Podcast. Die Kathi, die Toni und die Kadi nehmen euch mit nach draußen, treffen inspirierende Bergsportlerinnen, übernachten im Wald, arbeiten auf der Berghütte, reiten, radeln oder wandern durch die Wildnis. Und euch nehmen sie mit. Wenn ihr also auch gerne draußen unterwegs seid, die Berge liebt und euch für die großen Fragen des Lebens interessiert, dann ist das vielleicht was für euch. Die Bergfreundin findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Nico und wir 2 sprechen uns im neuen Jahr und ich freue mich jetzt schon drauf.
Das machen wir.
Bis dahin.
Sehr gut.